Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen. Wie ist es in Russland wirklich? Ja, ich weiß bereits jetzt, es wird ein hochspannendes Interview, was wir heute haben, denn wir bekommen Informationen aus erster Hand, die ansonsten im deutschsprachigen Raum, naja, vielleicht nicht so ganz einfach zu erhalten sind. Wir haben mit Peter Henseler, einem Schweizer Expat und Anwalt zu Gast, der in Moskau in Russland lebt. Er betreibt den Blog Stimme aus Russland in drei Sprachen, also auf Deutsch, Englisch und Russisch. Und das Interessante ist, und das werden wir auch im heutigen Interview natürlich so haben, denn er wird das Ganze aus westlicher und östlicher Sicht betrachten und bewerten. Das heißt, wir sprechen heute über Themen, die im Westen eben eher, naja, vielleicht teilweise ein bisschen untergehen oder auf die eigene Art und Weise dargestellt werden. Ja, Peter Henseler lebte in der Schweiz, den USA, Spanien und Thailand, inzwischen in Moskau, der Stadt, die er liebt, und er ist leidenschaftlicher Spaziergänger. Herr Henseler, schön, dass Sie mit dabei sind. Und gleich die erste Frage, warum lieben Sie Moskau? Was ist so schön an dieser Stadt?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich habe in mehreren Städten gelebt in meinem Leben. Und ich habe die Unabhängigkeit, wo ich wohnen möchte. Also es war kein beruflicher Zwang für mich, die Stadt zu wählen. Und es ist meine Traumstadt. Ich habe nicht alles gesehen auf der Welt, aber Moskau ist meines Erachtens die attraktivste Stadt auf der Welt zum Leben.
Ja, vielleicht können Sie ein bisschen was zu den Lebensumständen aktuell in Russland sagen. Also können Sie ganz normal leben? Wie ist die Stimmung vor Ort? Was hat sich für Sie potenziell verändert im Vergleich zu vorher?
Was hat sich verändert? Ich war bei Kriegsbeginn, war ich in Moskau und da war die erste Unsicherheit sicher die finanzielle. Man hatte Angst, dass das Bankensystem einbricht. Diese Angst legte sich aber innerhalb 24 Stunden, weil Elvira Nabiullina, die Zentralbankchefin der russischen Bank, die haben innerhalb Stunden den Einlagezins von, glaub, 6% auf 20% erhöht. Und das war beabsichtigt, eine Situation vom Westen, eine Situation wie 1998 zu bewirken mit der SWIFT-Blockierung. Das ist nicht gelungen. 1998 war ich übrigens auch in Moskau, als das losging. Und das war eine absolute Katastrophe. Da haben sie 1000 oder Rubel im Wert von 1000 Dollar auf dem Konto gehabt. Und dann war der noch einer wert nach ein paar Tagen. Das ist nicht eingetroffen. Der Rubel hat sich also sehr schnell wieder erholt und ist heute stärker als vor der Krise. Dann kam das zweite mit den Sanktionen, die Versorgung von Russland. Da gab es eine Zeit von möglicherweise etwa 2 Monaten, wo westliche Produkte schwer erhältlich waren und durch die Parallelimporte ist da überhaupt kein Unterschied zu vorher. Da muss man aber auch noch ausholen, die Sanktionen gegen Russland haben ja bereits 2014 begonnen. Und dort hat dann die russische Regierung Agrarimporte sanktioniert aus dem Westen und somit die russische Wirtschaft gezwungen, autark zu werden. Und seit in der kurzen Frist, ich meine 2014 bis heute, das sind 8,5 Jahre, ist Russland zum größten Agrarexporteur der Welt geworden. Das heißt, die Grundnahrungsmittel, das war nie ein Thema. Und sie kriegen alles. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin ein großer Kaffeetrinker und trinke italienischen Kapselkaffee. Und dann hatte ich aus rein egoistischen Gründen, das ist mein Lieblingscafé, hatte ich Angst, habe dann ein paar Kisten gekauft, ganz schnell. Und heute kriege ich die mit einem Kleber drauf vom Flughafen Erivan, das ist die Hauptstadt von Armenien. Es kommt sehr viel rein aus Kasachstan. Die meisten oder alle Güter, die sanktioniert werden in Russland, kommen jetzt durch Parallelimporte ins Land. Absolut kein Problem.
Das heißt, also die Güter gehen sehr, sehr häufig in andere, zum Beispiel ex-sowjetische Staaten, und von dort aus kommen sie nach Russland.
Ja, und es gab einen Spiegelartikel, da wurde erwähnt, dass Güter nach Armenien, Kasachstan, das ist keine abschließende, und Dubai natürlich, da sind die Exporte für teilweise Güter sind irgendwie um 1200% gestiegen. Das ist natürlich nicht so, dass ein kleines Land wie Armenien so viel Kaffeekapseln braucht, und die verkaufen das einfach weiter.
Verstehe, ja. Wie ist denn sonst die Stimmung unter den Russen? Hat sich das verändert, also das Gefühl bei Ihnen vor Ort?
Die Russen, um Ihnen etwas die Mentalität zu erklären. Also die Russen sind sehr, sehr offene, herzenswarme Menschen. Man ist nicht in der 15 Minuten, wird man nicht zum besten Freund erklärt. Ich habe in Amerika studiert und gearbeitet. Das ist sehr anders. Die Russen sind sehr, sehr große Skeptiker. Und nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern auch gegenüber der eigenen Regierung. Also wenn die Russen etwas in der Zeitung lesen, dann nehmen sie das zur Kenntnis. Aber sie glauben das nicht. Das ist bei uns viel gefährlicher. Also wenn Sie zum Beispiel die gebildeten Schweizer lesen ja die Neue Zürcher Zeitung, die NZZ, und es ist also alles, was dort drin steht, wird einfach gerade als Wahrheit deklariert, auch wenn das gar nicht so ist. Jetzt, was hat sich verändert? Die Russen haben eine weitere große Qualität, die meines Erachtens einzigartig ist. Die Russen wurden ja jetzt gepiesackt vom Westen. Und eben die Russen unterscheiden zwischen dem Menschen und zwischen der Regierung. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel als Deutscher, und das ist mir aufgefallen schon in den 90er Jahren, was die Deutschen für ein Blutbad angerichtet hatten wegen dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe nicht einen Russen getroffen, der irgendjemandem, der Deutscher war, in Russland und dort gelebt hat, dem wurde das nie vorgehalten. Also das ist eine Qualität, da könnten wir uns eine sehr große Scheibe abschneiden im Westen. Und sie erachten diese Sanktionen, die ja nicht gegenüber, die treffen ja nicht die Regierung, sondern sie treffen ja oder hätten die Bevölkerung treffen sollen, das fanden sie unfair, und man steht zusammen. Selbstverständlich gibt es Leute, die gegen diese Militäroperation in der Ukraine sind und das auch über das auch sprechen. Also das können Sie im Fernsehen schauen, das können Sie auf den sozialen Medien schauen. Das ist eine Mär, dass man da nicht die Probleme ansprechen darf oder dass man sich nicht regierungskritisch äußern darf. Das stimmt einfach nicht. Und die Russen sind da schon das Maß dieser Sanktionen, und auch zum Beispiel der Umstand, dass es Konzertveranstalter und Universitäten in Europa gibt, in Italien und in England, die zum Beispiel kein Tschaikowski mehr spielen. Oder es werden Vorlesungen über Leo Tolstoi werden gecancelt in Europa. Das stößt auf absolutes Unverständnis in Russland. Ich bin ein großer Musikfan und gehe mindestens einmal pro Woche ins Konzert, und war letzte Woche in einem Beethoven-Konzert in Moskau. Das heißt, also die Kultur lässt man in Ruhe. Und die Menschen auch.
Verstehe. Und wie wird denn Putin vom russischen Volk wahrgenommen? Ich glaube, das ist eine interessante Frage, die einige interessieren dürfte.
Ja, jetzt kommen wir zur Skeptik zurück und zum allgemeinen politischen Verständnis, das die Russen haben. Ich bin ja Schweizer, das heißt, wir behaupten ja, wir seien das demokratischste Land auf der Welt. Das ist rein gesetzlich gesehen aufgrund des Initiativrechts und des Referendumsrechts in der Schweiz. Also wir haben eine direkte Demokratie. Wir können im Gegensatz zu Deutschland, ihr müsst jemanden wählen und dann müsst ihr euch das über euch ergehen lassen für die 4 Jahre. In der Schweiz ist das nicht so. Sie können also jederzeit, als Schweizer, jeder einzelne Schweizer kann eine Initiative starten und das, wenn er genug Unterschriften zusammenbringt, kommt das zu einer Volksabstimmung und da kann man das entweder den Bundesrat oder das Parlament richtiggehend ausbremsen. Die Russen haben ein anderes, die interessiert eigentlich die Politik nicht. Die wollen in Ruhe gelassen werden, die wollen in Ruhe arbeiten können und die wollen, dass das Strom und Wasser funktioniert. Eine allgemeine Einbindung des Volkes in die Politik, wie wir das zum Beispiel in der Schweiz sehen oder auch in Deutschland, das interessiert die Russen weniger. Ich war da anfangs in den 90er Jahren, war ich überrascht über das, aber es ist einfach so. Und jetzt sind sie Skeptiker, also die Russen lieben Putin. Das ist etwas, ja, das ist wahrscheinlich etwas übertrieben. Die lieben Putin nicht, aber sie respektieren ihn. Und das Approval Rating in Russland bewegt sich jetzt seit 20 Jahren um die 80%. Und das sind Umfragen. Jetzt kann man immer sagen, Umfragen kann man türken. Ich hatte eine Firma zwischen 2013 und 2011 in Russland, bevor ich sie verkauft habe. Und da haben wir, das waren etwa 50 Leute. Und da waren etwa 40 haben Putin gewählt und 10 haben andere gewählt. Das heißt, das merkt man auch bei Gesprächen, bei Nachtessen, sind etwa 80% der Leute unterstützen Putin und das hat auch seinen Grund. Präsident Putin kam ins Amt, das war anfangs 2000 und die Situation in Russland war eine wirkliche Katastrophe. Nichts hat funktioniert, die Leute waren unzufrieden, der Einfluss der Oligarchen, und hier möchte ich noch anhängen, was ist ein Oligarch? Heute wird ja am Westen jeder reiche Russe als Oligarch bezeichnet. Das ist natürlich Blödsinn. Das waren 7. Das waren die großen, die Oligarchen, die übrigens vom Westen finanziert wurden, um ja mehr oder weniger die russische Großindustrie ausgeweitet und haben das mehr oder weniger mit kriminellen Mitteln haben sie die wirtschaftliche Macht an sich gerissen. Die leben ja zum großen Teil auch nicht in Russland und die mag man nicht. Also das sind Diebe. Und die hatten zu dieser Zeit unter Jelzin hatten die einen riesigen politischen Einfluss, weil wenn sie märchenhaft viel Geld haben, was macht der Mensch? Dann will er die Macht. Und das hat er als erstes abgestellt. Er hat den Leuten gesagt, ihr könnt das Geld behalten, weil er zu diesem Zeitpunkt war die Regierung schwach. Die hätten gar nichts ausrichten können gegen die großen Oligarchen. Und hat dann gesagt, aber von der Politik hält ihr euch fern. Und das haben dann die meisten gemacht. Einige andere, der Berezovsky ist nach England gezogen. Und einer ist nach, ich mag den Namen nicht mehr, mag mich nicht mehr erinnern, ist nach Israel gezogen. Und der Khodorkovsky, das war der Reichste. Der hat sich an diese Anweisung nicht gehalten und landete dann im Gefängnis. Und ich kenne ja Russland seit 25 Jahren. Was Putin geschafft hat in Sachen Lebensqualität und Infrastruktur, das ist in Worten fast nicht beschreibbar. Da müssen Sie nach Moskau kommen. Hier in Moskau funktioniert alles perfekt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe ein Highspeed-Internet. Ich zahle, glaube ich, 11 Franken, also irgendwie 10,50 Euro im Monat. Und ich musste meinen Router in 3 Jahren noch nicht einmal restarten. Es funktioniert einfach. Die Heizung funktioniert, das Warmwasser funktioniert. Der öffentliche Verkehr ist gigantisch. Ich glaube, etwa 9 Millionen Leute benutzen die Metro in Moskau pro Tag, die übrigens auch sehr, sehr wunderschön ist. Und am Morgen, während der Stoßzeiten, haben sie einen Zug, also eine Metro, alle 30 Sekunden. Das ist unvorstellbar, funktioniert perfekt. Taxis zum Beispiel, das ist so eine Schande in Zürich, die schmuddeligen, teuren Taxis, die wir in Zürich haben. Hier ist hier haben Sie in der 2 Minuten ein Taxi, das ist alles über App, funktioniert, ist sauber, ist pünktlich. Dann zu den Läden, es gibt für die Mittelschicht, und ich bewege mich ja in der Mittelschicht, ich bewege mich nicht in der Oberschicht in Russland, alle meine Freunde und Bekannten, das sind Mittelständler, sehr viele Wissenschaftler, und ich gehe auch in diese Läden kaufen. Ich habe die größere Auswahl, als ich in Zürich habe. Das glauben mir die Leute nicht, meine schweizerischen Freunde, bis sie mich dann besuchen in Moskau. Also das ist die Lebensqualität ist extrem hoch, und ich bin verwöhnt. Ich bin Schweizer. Ich habe in Zürich gewohnt viele Jahre. Ich habe auch in anderen Städten gewohnt, aber sicher. Ja, sehr wahrscheinlich 30 Jahre in Zürich. Also ich finde die Lebensqualität in Moskau höher als die Lebensqualität in Zürich. Das muss man sich zuerst mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, interessant. Nun ja, jedes Land hat ja auch Nachteile. Also was sind Dinge, wo Sie nicht so glücklich sind mit in Russland?
Ja, da habe ich mir gestern, weil das haben Sie mich gefragt vor ein paar Tagen, und das ist sehr, sehr schwierig für mich. Im täglichen Leben geht mir etwas wirklich auf die Nerven, und das ist die Musik in den Restaurants. Weil ich das im täglichen Leben ist das Einzige. Ich habe gestern lange darüber nachstudiert, wie ich diese Frage beantworten soll. Jetzt können Sie sagen, die Korruption. Ja, die Korruption, die gibt es selbstverständlich in Russland, aber die Korruption ist ja kein russisches Problem. Wo es Menschen gibt, die Möglichkeit haben, Geld zu stehlen, die werden das auch tun. Und das ist ein Systemproblem. Hier ein Beispiel. Ich habe, ja, das war anfangs der 2000er Jahre, haben wir ein Auto importiert nach Moskau und mussten dann das anmelden und registrieren da beim Straßenverkehrsamt, wie das in der Schweiz heißt. Und das hat tagelang gedauert. Also da sind Angestellte von uns tagelang dort Schlange gestanden und haben das Kuvert rübergeschoben, um das zu bekommen. Meine Lebenspartnerin hat letztes Jahr ein neues Auto gekauft, da bin ich mitgegangen, wie 20 Minuten. Für meine Aufenthaltsbewilligung habe ich jetzt eine Niederlassungsbewilligung bekommen, weil ich die gesetzlichen Voraussetzungen erfülle. Das hat damit zu tun, dass meine Frau Russin ist und mein Sohn Russe ist und ich schon lange da bin. Da muss man etwa 90 Kilometer südlich von Moskau in ein Zentrum, ein riesiges Zentrum fahren, in Sacharowa. Und da wird einem ganz genau vorgegeben, was man für Dokumente mitnehmen muss. Und das läuft alles mit einem Zufallsgenerator, also von wem, dass sie bedient werden. Also im täglichen Leben ist die Korruption draußen. Auch bei der Polizei, wenn sie vor 15 Jahren angehalten wurden von der Polizei, dann wurde irgendetwas erfunden. Das ist ähnlich wie in Südamerika. Da wurdest du einfach schikaniert, und wenn du bezahlt hast, konntest du wieder gehen. Das ist kein Thema. Wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, fragt er mich Papiere, Versicherung, Fahrausweis, und wünsche Ihnen einen guten Tag. Also die Korruption, da wurde viel gemacht. Gibt's in den oberen Etagen der Regierung Korruption? Ja, selbstverständlich, wie überall auf dieser Welt. Und das ist ein Problem, aber das ist ein Problem der Menschen. Und es ist ja auch so, wir Schweizer sind ja die saubersten auf dieser Welt. Also das ist das Image, das wir immer vorgeben möchte. Und ich kann Ihnen also bestätigen aus meiner beruflichen Laufbahn in der Schweiz, dass das nicht stimmt. Das funktioniert einfach viel mehr im Untergrund. Aber es ist ein Problem. Da müssen wir nicht darüber sprechen. Jetzt als Jurist, es wurden einige kriegsbedingt, würde ich sagen, Gesetze bezüglich Landesverrat wurden erlassen in den letzten paar Monaten, die sehr gummig verfasst sind. Ich als Jurist finde das nicht sehr gut, weil das kann man dann so auslegen oder so auslegen. Da sind die Gesetze in der Schweiz sehr wahrscheinlich griffiger, aber dann hat sich's dann. Also das sind so die einzigen. Das sind die einzigen Sachen, die mich stören.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, und zwar Richtung Presse- und Meinungsfreiheit. Wie nehmen Sie diese wahr? Darf wirklich alles ausgesprochen? Darf alles geschrieben werden?
Im Fernsehen und in den sozialen Medien gibt es sehr, sehr kritische Stimmen bezüglich allen Themen, bezüglich wirtschaftlichen Themen, selbstverständlich jetzt auch bezüglich des Ukraine-Konflikts. Hat da Präsident Putin das Richtige gemacht? Und da gibt es eigentlich zwei Lager. Die Jüngeren, viele jüngere Leute, die verurteilen diese Militäroperation. Das ist aber ein relativ kleiner Teil. Es gibt ja Stimmen in Russland, im Westen, die sagen, der Putin muss weg. Und dann glauben die Leute, es käme eine gemäßigtere Person an die Macht. Ich kann Ihnen sagen, Präsident Putin ist äußerst gemäßigt. Da hat man ja auch daran gemerkt, dass er eigentlich seit seiner ersten Wahl im Jahre 2000 gegen die NATO-Osterweiterung kämpft, nicht sehr erfolgreich, und hat immer gesagt, wenn in der Ukraine die NATO kommt, das ist der Red Line. Und interessanterweise wird Putin von einer ganz anderen Seite kritisiert. Viele Leute gehen davon aus oder haben die Meinung, dass er zu lange gewartet hat. Man hätte früher reagieren sollen, härter reagieren sollen. Aber der Putin ist ein Diplomat, er wollte das politisch lösen und nicht militärisch. Weil da muss man jetzt auch in der Geschichte zurückgehen. Ich habe ja noch Großmütter hier, die teilweise über 90 sind, die haben den Krieg miterlebt. Die Großtante meiner Frau, die wäre jetzt ziemlich genau 100 Jahre, jetzt vor 3 Jahren gestorben. Die wurde mit 15 von der Schule abgeholt, nach Sibirien verfrachtet und hat dort T-34 Panzer gebaut. In 12 und 14 Stunden Schichten. Und es gibt, wenn ich mit meinen Schwiegereltern spreche, die sind alle aufgewachsen ohne Männer. In den Familien hat es keine Männer mehr gehabt. Also wenn es noch ein Land gibt, das den Krieg noch kennt und auch die absolute Katastrophe, die das über Russland gebracht hat, ich meine, die Verlustzahlen, das sind circa 30 Millionen Menschen, kamen um, 14 Millionen davon Soldaten und 16 Millionen Zivilisten wurden da abgeschlachtet in diesem Krieg. Und das blieb hängen. Und das ist heute noch ganz, ganz tief verankert, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aus politischen Gründen Deutschland extrem unterstützt von den Amerikanern mit dem Marshallplan. Und Roosevelt wollte ja hälftig die Hilfe hälftig den Russen und Deutschland zukommen lassen. Und das wurde dann nach seinem Tod, wurde dann das einfach geändert. Und dann musste man ja einen neuen Feind haben. Und da kam der Kalte Krieg, das wäre ein Diskussionsthema für einen Abend. Aber das ist, und dadurch ist eigentlich der Horror des Krieges, der ging weiter. mehr oder weniger bis zu Stalins Tod 1953. Und darum ist der Krieg, wurde der Krieg in Deutschland, das war auch eine Katastrophe für Deutschland, wir müssen das gar nicht irgendwie werten, weil für den normalen Mann auf der Straße und das war eine Katastrophe für die ganze Welt, auch für Deutschland, auch für Russland. Aber das ist noch viel, viel präsenter in Russland, wie das im Westen ist. Und daher den Krieg zu verkaufen, das ist praktisch in der heutigen Sicht praktisch unmöglich in Russland. Sie haben überhaupt niemanden, ich habe noch keinen getroffen, der den Krieg an und für sich als Mittel gut findet. Eine Kriegsbegeisterung gibt es in keiner Weise in Russland.
Spannend, ja. Gut, zum Abschluss von unserem Interview nochmal, da würde mich Ihre persönliche Meinung interessieren, und zwar, wie sehen Sie denn das Verhältnis oder die Relationen, die wir zukünftig haben werden, also sprich zur Vormachtstellung des Westens? Wir haben ja immer mehr und mehr, ich nenne es jetzt mal BRICS-Tendenzen, das heißt BRICS jetzt als Zusammenschluss von den immer stärker werdenden Wirtschaftsmächten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Also wie sehen Sie die zukünftige Aufstellung vom Westen und vom östlichen BRICS-Teil?
Ja, das ist ein Thema, das belächelt wird im Westen. Die BRICS, das sind nicht diese fünf Staaten, Brasilien, China, Indien, Russland, Südafrika. Faktisch dazu gehört heute bereits Iran und Saudi-Arabien. Und gestern wurde angekündigt, dass 19 weitere Nationen zu BRICS stoßen würde. Ich habe das ganz kurz auf on the back of an envelope schnell gerechnet. Und das GDP der BRICS heute schon in dieser Konstellation, und es wurden ja nicht alle 19 Länder genannt, die haben eine andere Informationspolitik wie wir im Westen. Also BRICS ist heute bereits größer als die G20. Diese Organisation wurde am Rande einer UNO-Generalversammlung im Jahre 2009 sehr informell gegründet. Und das wurde im Westen nie wirklich zur Kenntnis genommen und ganz sicher nicht ernst genommen. Ich glaube, die Beschleunigung dieser Entwicklung, die ist auf einen fatalen Fehler des Westens zurückzuführen. Sie mögen sich erinnern, ich glaube, das war im März letzten Jahres, wurden die Zentralbankreserven der russischen Zentralbank eingefroren. Und da Russland sehr viel Gold hat und der Handel sich einfach umgelegt hat zu anderen Ländern und übrigens gegenüber der EU, der Handel mit Rohstoffen mit der EU und Russland, das hat zugenommen im Jahr 2022 und nicht abgenommen. Aber jetzt fragen sich natürlich viele Länder, zum Beispiel China. Wir spüren ja jetzt, die Amerikaner gehen jetzt auf China los, weil das ist der große Feind der Vorherrschaft, glauben sie. Und jetzt sagen sich die Chinesen, wir haben 1,3 Billionen Assets in Amerika, also in amerikanischen Government Bonds. Jetzt, die haben das einfach mit einem Federstrich, haben die das einfach eingefroren, ohne Rechtsgrundlage. Und da gibt es viele Länder, auch die Inder. Die Inder werden jetzt auch angegriffen, weil sie mit Russland weiterhin geschäften. Und da gibt es eben diese Länder in diesem Verbund. Also die Inder und die Chinesen haben ja größere Probleme, die haben Grenzprobleme, die haben in den letzten 30 Jahren immer Scherereien miteinander. Und Iran und Saudi-Arabien auch. Und jetzt haben die Chinesen haben einfach gesagt, okay, ich meine, welche Ziele verfolgen wir eigentlich? Wir möchten unsere nationalen Interessen verfolgen, gemeinsam mit anderen Partnern. Und das geht nur, wenn wir keinen Krieg und keine Probleme haben mit denen. Die Chinesen und die Inder, die haben sich zusammengerauft und haben gesagt, okay, das müssen wir diplomatisch lösen. Aber jetzt für dieses Projekt, da müssen wir zusammenstehen. Und das funktioniert in diesen Mentalitäten besser. Und die Iraner und die Saudi-Araber wollten zu BRICS dazustoßen und auch zu SCO, das ist die Shanghai Cooperation Organization. Da haben die Chinesen gesagt, also da, ich meine, wie ihr miteinander umgeht, die haben ja Probleme miteinander seit 2011 in Syrien und jetzt auch in Jemen. Und die wurden mehr oder weniger gezwungen und gesagt, ihr könnt schon mitkommen, aber ihr haut doch jetzt nicht mehr auf den Kopf. Und das funktioniert. Das funktioniert alles. Und jetzt merken sie, dass eigentlich die Amerikaner oder die G7, das sind vielleicht 10% des GDPs. Und ich meine, schauen Sie zurück, wer ist dort dabei? Die wollen den Rest der Welt beherrschen. Das ist, wenn Sie Stimmrechtsaktien haben und Sie haben 10% der Aktien und sagen den 90%, wo es durchgeht. Und das wollen diese Länder nicht mehr. Und die wollen auch keine Hegemonie. Also China möchte nicht eine Rolle einnehmen wie die Vereinigten Staaten. Die wollen eine multipolare Welt. Und das ist etwas, was ich ungemein unterstütze, weil wenn es wieder zum Krieg kommt, und ich meine, wir kennen die Menschheit, wenn Sie Geschichte lesen, nie mehr Krieg, wie viel Mal wurde das ausgerufen, allein in den letzten 200 Jahren, der Mensch ist nicht fähig, friedlich miteinander zu leben. Und da muss man sagen, okay, dass wir nicht jedes Mal eine Multiplizierung der Toten haben während des Krieges, sollten wir kleinere Blöcke haben. Und das ist grundsätzlich die politische Stoßrichtung dieser Vereinigungen. Aber das ist ein abendfüllendes Thema. Ich glaube einfach, dass BRICS extrem wichtig wird für den Westen. Und der Westen täte sich gut daran, diese Sache anzuschauen und möglicherweise mitzumachen, dass wir eine multipolare Welt haben werden. Aber ich jetzt die gestrige Ankündigung dieser 16 oder 19 neuen Länder, die da zu BRICS stoßen sollen, ist in der heutigen NZZ mit keiner Silbe erwähnt.
Ja, wäre vielleicht auch spannend, wenn ein paar Politiker aus Europa das dem Westen sich das anschauen würden, aber es ist vielleicht ja gar nicht so gewollt, man hört relativ wenig davon. Von dem her vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ihren Blog verlinken wir unterhalb von dem Video für diejenigen, die sich weiter und auch zukünftig über den Herrn Henseler und seine Artikel informieren möchten. An der Stelle, von dem her, herzlichen Dank an Sie für Einblicke, die vielleicht nicht so alltäglich sind im aktuellen Umfeld. War sehr interessant und spannend. Ja, und dann würde ich noch vielleicht so das Schlusswort, so eine Zusammenfassung an Sie übergeben.
Also möchte mich zuerst mal bedanken für die großzügige Einladung, weil also unser Blog ist noch sehr, sehr mikro. Wir haben erst im letzten November, da habe ich meinen ersten Artikel geschrieben. Und ich befasse mich natürlich mit geopolitischen Themen seit vielen Jahren. Und das ist jetzt in den letzten paar Jahren, also die Probleme, das sind nicht nur geopolitische Probleme, wir haben ja wirtschaftliche Probleme im ganzen Westen mit der Überschuldung und der Inflation und allem. Aber man sollte einfach, schlussendlich sollte man Optimist sein. Man sollte nicht zum Zyniker werden. Wir haben schwierige Zeiten. Unsere Welt und unsere Menschheit hat schon sehr oft schwierige Zeiten gehabt. Einfach unsere Generation, ich bin 1964 als letzter Jahrgang der Babyboomers auf die Welt gekommen. Wir hatten einfach Frieden und Wohlstand in einem Ausmaß, das es nie gegeben hat in der Weltgeschichte. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass unsere Kinder speziell, die werden es nicht mehr so einfach haben wie wir, aber auch wenn da dunkle Wolken überall hängen, man sollte optimistisch sein. Mit allen Dummheiten, die die Menschheit anstellt, schlussendlich wird sich alles wieder einrenken. Auch wenn ein großer Krieg kommt, irgendwann wird es sich wieder einrenken. Man sollte optimistisch in die Zukunft schauen und sich nicht durch diese vielen negativen Informationen, die auf uns einprasseln seit ein paar Jahren, aus der Ruhe bringen zu lassen.
Wunderbar. Herr Henseler, vielen Dank für das spannende Interview. Den Blog verlinken wir, wie gesagt, unter dem Video. Ich denke, wir haben heute über sehr spannende Themen gesprochen und haben wir auch sehr, sehr interessante Aspekte von Ihnen dazu bekommen. Dafür herzlichen Dank. Und ja, wer weiß, vielleicht wieder an anderer Stelle demnächst.
Herzlichen Dank und ich komme gerne wieder zurück.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.